Und Beamer sollte ich auch noch einschalten. So. Aber ich hatte ja letzte Mal bei dem einen Thema, weiß nicht, ob Sie sich noch dunkel erinnern, die Geschichte mit diesen sicheren, unsicheren Zuständen und diesem Beispiel mit dem Vermittlungsrechner, mit den 12 Kommunikationskanälen, wo ich dann irgendwie, als ich das an der Tafel zelebriert habe, irgendwann festgestellt habe, dass das auf den Folien ja gar nicht stimmt, irgendwie was da steht mit dem unsicheren Zustand. Also eine Kollegin von Ihnen kam hinterher noch kurz runter und hat mir dann doch erklärt, dass das auf den Folien durchaus gestimmt hat und dass ich Ihnen dann Scheiß erzählt habe. Ich denke, das sollten wir nochmal aufgreifen. Und das nochmal richtig stellen wenigstens. So, jetzt wollen wir mal schauen. Also der Ausgangspunkt von dieser ganzen Geschichte war ja dieses Thema Verklemmungsvermeidung in der letzten Stunde. Was kann man also letztendlich zur Laufzeit tun, um zu erkennen, dass jetzt eine Betriebsmittelanforderung kommt, die dann in der Folge zu einem Deadlock führen wird? Ja? Und man hat ja häufig dann schon die Situation, das geht noch ein Stückchen weiter, aber gerade wenn man eben die Situation hat, dass man Betriebsmittel nachfordert, ja, dann fordert man was an und fordert vielleicht nochmal was an, das geht alles noch gut. Ja, und ein anderer hat auch angefordert, nochmal angefordert, ist auch gut gegangen. Und irgendwann will dann der eine von den beiden noch was haben, das geht nicht, weil es der andere hat, der andere gibt es aber nicht mehr her, das war ja die Situation, ne? Man fordert an, aber man gibt die Betriebsmittel nicht wieder frei, solange man nicht die entsprechenden Tätigkeiten auch abgeschlossen hat. Und irgendwann sind halt beide in der Situation, dass sie letztendlich etwas in der Hand haben, was der andere braucht. Und sie laufen halt auf den Punkt zu, wo sie dann irgendwas nicht mehr bekommen, weil es der andere schon hat. Ja, und dann stehen sie beide, dann haben wir die Verklemmung. So, und Thema Verklemmungsvermeidung war, kann man etwas tun oder wie kann man letztendlich zur Laufzeit erkennen, wenn ich dieses Betriebsmittel jetzt noch rausgebe, dann wird irgendwann, früher oder später, die Verklemmung eintreten. Und dieser Punkt zu erkennen, jetzt darf ich dieses Betriebsmittel nicht mehr hergeben, weil ansonsten passiert was, das ist der Punkt, wo man letztendlich von einem sicheren Zustand, wo also alles noch laufen könnte, in den unsicheren Zustand wechselt. Und der unsichere Zustand ist im Prinzip schon letztendlich der Startpunkt für das dann nicht mehr vermeidbare Unglück. Ja? So. Das schauen wir uns jetzt aber nicht am Beispiel von den speisenden Philosophen an, sondern wir schauen es uns gleich am Beispiel eines etwas realeren Systems an, nämlich einem Leitungsvermittlungssystem. Und der Ausgangspunkt ist, also wir haben einen Vermittlungsrechner mit 12 Kommunikationskanälen. Der Prozess P1 benötigt maximal 10, P2 4 und P3 9 Kanäle. Das heißt also, wir haben die drei Prozesse. Machen wir mal ordentlich Licht an der Stelle. Und wir haben also drei Prozesse, P1, P2 und P3. Und wir haben einen Maximalbedarf. Und das ist ganz wichtig in der Situation, um sowas überhaupt machen zu können, muss man den Maximalbedarf der Prozesse wissen. Das heißt, die Prozesse müssen den letztendlich quasi beim Start oder in einer frühen Phase, bevor sie überhaupt Betriebsmittel anfordern, müssen sie den Maximalbedarf beim Betriebssystem schon mal vordeklarieren. Die Folge davon ist natürlich, dass das in der Praxis eigentlich gar nicht so besonders gut realisierbar ist. Also gerade in dynamischen Systemen ist man selten in der Situation, dass man letztendlich von der Programmierung her irgendwo diesen Maximalbedarf quasi voranmeldet. Ja? Aber wenn man solche Abschätzungen machen oder solche Verhinderungsmechanismen realisieren will, dann braucht man letztendlich eben dieses Wissen über den Maximalbedarf. Also P1 wird 10 benötigen, P2 wird maximal 4 benötigen und P3 wird maximal 9 benötigen. Das ist die Situation. So, und jetzt die aktuelle Belegung ist, also aktuell, P1 hat 5 Kanäle, das heißt quasi es fehlen noch 5, P2 hat und P3 haben je 2 Kanäle. Das heißt, hier fehlen noch 2 und hier fehlen noch 7. So, das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge können diese Prozesse fertig laufen, ohne dass es zu einer Verklemmung kommt. Das heißt, noch verfügbar sind zu diesem Zeitpunkt, wenn aktuell 9 Ressourcen belegt sind, dann sind also noch frei zu diesem Zeitpunkt 3 Kanäle. Das ist die Situation, also wir haben nur 12. So, und jetzt, wenn P3 jetzt einen Kanal anfordert, ja, also haben wir eine Anforderung, also Anforderungsszenario, Szenarien im Prinzip. Also P3 fordert einen an. So, das hat zur Folge, dass jetzt daraus folgt, 2 sind frei. Das hat zur Folge, daraus folgt, also P2 kann noch laufen, ja? Kann laufen, ja? Bekommt 2, wird fertig, daraus folgt, 4 werden zurückgegeben. Ja? Daraus folgt dann, es sind, also es waren noch 2 jetzt frei. P2 nimmt die 2, gibt 4 zurück, dann heißt, jetzt sind 4 frei. So, die Frage ist jetzt, wer kann ans nächstes laufen? Also nach P2, P1 kann nicht fertig laufen, denn P1 fehlen noch 5. Ja? P3 hat in der Situation jetzt 3 belegt, es fehlen ihm noch 6. Das heißt, es sind 4 frei, P1 bräuchte noch 5, P3 bräuchte noch 6, um fertig zu laufen. Keiner von beiden wird fertig. Ja? Ja, also, P1 fehlen 5, daraus folgt, geht nicht. Und P3 fehlen noch 6, daraus folgt, geht nicht. So, das heißt, das System kann schon noch eine Weile laufen. Ja? Wir haben ja 4 frei, das heißt, P3 kann noch ein bisschen anfordern, P1 kann noch ein bisschen anfordern, aber irgendwo kommt dann der Punkt, wo es nicht weitergeht. Ja? Also das heißt, der Deadlock ist unvermeidbar. Und das ist insofern eine ganz interessante Situation, denn erstmal geht es ja weiter und P2 kann sogar in dieser Situation noch fertig rechnen. Ja, das heißt also, es ist unmittelbar noch gar nicht absehbar zu diesem Zeitpunkt, dass es wirklich kritisch wird. Ja, es geht ein ganzes Stück noch weiter und einer der Prozesse kommt voll durch noch. Ja, aber trotzdem durch diese Anforderung hier hat P3 im Prinzip die Voraussetzung dafür geschaffen, dass P1 nicht mehr fertig werden kann. Ja? Hätte P3 diesen einen nicht angefordert, ja, dann wären in der Situation ja 5 frei. Ja? Und P1 fehlen noch 5, das heißt 5 frei, und P1 braucht noch 5, das heißt P1 kann noch durchgehen. Ja? Also das wäre gegangen. Also wenn P3 jetzt nichts macht, sondern erstmal P1 fertig macht, dann bekommt P1 seine 5 dazu, gibt am Ende die 10 frei. Das heißt also, wenn P1 durch ist, sind 10 frei. Ja gut, und dann kommt auch P3 noch durch, weil P3 braucht ja nur noch 7. Also diese Richtung wäre gegangen, aber P3 eben nicht. So, und wenn P1 2 anfordert, dann ist nur noch einer frei. Das ist die einfachere Situation, wenn einer nur noch frei ist. Ja gut, dann kann nicht mal mehr P2 arbeiten und P3 sowieso nicht, weil P3 braucht noch 7. Das heißt, dann geht sowieso nichts mehr. Also der erste unsichere Zustand ist so quasi der nicht unmittelbar auf Anhieb sichtbare. Der zweite ist eigentlich unmittelbar sichtbar. Und die einzige Folge, die tatsächlich geht, ist halt tatsächlich, dass man sagt, okay, als erstes lassen wir P2 laufen. Ja, P2 kann fertig werden. Ja, dann sind anschließend eben noch die 4 frei. Und dann kann P1 laufen und dann kann P3 laufen. Gut. So, also das ist so, ja, ein Beispiel dafür, wie man eben sowas quasi vorkalkulieren kann. Und der Bankers-Algorithmus ist im Endeffekt also eine praktische, in der Praxis mögliche Realisierung, wenn man das macht, aber letztendlich diesen Algorithmus dann wirklich in der Praxis umzusetzen, ist zumindest jetzt im Rahmen hier von der Klausur oder sowas sicherlich dann in der Praxis nicht das Thema. Aber man sollte zumindest mal davon gehört haben, denn es gibt letztendlich schon auch in der Praxis in bestimmten Fällen Situationen, wo man zumindest solche Kalkulationen kennen sollte, wie man damit umgeht. Gut, soweit also zum Thema sichere, unsichere Zustände im Bereich Verklemmungen und soweit also mein Nachtrag von der letzten Woche. Und ich bin mal gespannt, ob wir das, was ich jetzt erzählt habe, in das Video von der letzten Woche rein fummeln können, ohne dass es zu sehr auffällt. Hat man gleich einen Pulli angezogen wie letzte Woche. Okay. Mal sehen. Okay, gut. Soweit also dazu. Und was haben wir heute? Und heute wollte ich was über Adressraumkonzepte und Speicher erzählen. Ups. So, ja, nachdem wir uns jetzt also mehrere Wochen lang mit dem Thema Prozesse und wie man sie synchronisiert und was da alles passieren kann dazwischen beschäftigt haben, haben wir heute mal ein ganz anderes Thema, nämlich die Fragestellung, wie gehen wir mit dem Speicher um? Ja? Speicher, der zweite große Bereich, der im Betriebssystem irgendwie zu verwalten ist, wofür Abstraktionen geschaffen werden und wo es irgendwelche Policies gibt, mit denen man eben, Policies, Strategien, mit denen man irgendwie damit umgeht. Der dritte große Bereich dann schließlich ist der Bereich Hintergrundspeicher, Dateisystem. Das ist dann also dann das letzte große Kapitel, das wir dann haben werden. Aber also heute und auch nächste Woche zuerst mal so zum Thema, nee, nicht nächste Woche, nächstes Jahr, zum Thema Speicherverwaltung und heute eben Adressraumkonzepte. Wir hatten das ja im Rahmen von der Systemprogrammierung 1 schon mal so ein bisschen angesprochen, physikalischer Speicher, logischer Speicher, virtueller Speicher und heute will ich jetzt also ein bisschen im Detail darauf eingehen. Also erstmal, was sind die Basis dafür überhaupt eigentlich und dann, wie baut man solche Adressräume auf und wie werden die durch die Hardware und durch das Betriebssystem dann unterstützt. Wenn ein Betriebssystem einen Arbeitsspeicher verwaltet, dann gibt es natürlich erstmal zwei ganz grundlegende Vorgehensweisen. Das erste ist, wir haben irgendwelche fest abgesteckten Regionen, die ein Programm zugestellt bekommt und die Alternative ist, dass diese Speicherregionen, die einem Programm, eine Programmausführung zur Verfügung gestellt werden, ja ausdehnbar, zusammenziehbar sind, also letztendlich, dass sie wachsen können und dass sie auch wieder schrumpfen können, je nach Bedarf. Ja. Wobei in der Praxis das Wachsen einfacher ist, das kennen Sie auch alle, wenn Sie malloc aufrufen, dann wächst letztendlich der Speicher Ihres Programms oder des Prozesses. Wenn Sie free aufrufen, dann schrumpft er nicht unbedingt, sondern dann werden halt die Bereiche, die Sie freigegeben werden, in der internen Verwaltung gepoolt und wiederverwendet, solange eben genügend da ist und erst wenn nicht mehr genügend da ist, dann wächst der Prozess wieder weiter. Im statischen Fall ist es so, dass wir Arbeitsspeichergebiete einer maximalen festen Größe haben und jeder Prozessadressraum hat letztendlich so eine Region und innerhalb eines Arbeitsspeichergebiets ist der Speicher dann auch dynamisch zuteilbar. Aber insgesamt kann es eben nicht wachsen. Auch das Betriebssystem hat so einen festen Speicherbereich zur Verfügung. Ich meine, sowas ist natürlich dann schön vorplanbar. Aber wenn man keine Dynamik hat, dann kann sowas natürlich durchaus auch mal Leistungsbegrenzungen verursachen. Ein Problem ist vor allem, im einen Prozess haben Sie jetzt dann letztendlich ungenutzte, nicht benötigte Speicherbereiche, also was hier jetzt unter Brache bezeichnet ist, also ungenutzte Speicherbereiche in einer Speicherregion, die Sie aber in aus anderen Speicherregionen heraus nicht nutzen können, ja, weil sie eben prozessübergreifend eben kein Sharing und kein Aushelfen realisieren können. Gerade im Bereich des Betriebssystems ist es häufig notwendig, dass man für eine Ausgabeoperation einfach mal schnell Pufferspeicher braucht, den man vielleicht auch dynamisch allokieren kann und dann auch wieder freigibt. Und wenn solche Pufferspeicher nicht da sind, also wachsende und auch dann schrumpfende Puffer, dann bekommen sie unter Umständen halt nur eine kleine Ein-Ausgabe-Bandbreite her, weil sie eben auf Geschwindigkeitsschwankungen gerade im EA-Bereich, im Netzwerkbereich und sowas nicht vernünftig reagieren können. Ja, sie können also nicht, wenn viel Daten vom Netzwerk anstehen, sie schon mal zwischenpuffern und sie dann nach und nach verbrauchen, sondern sie müssen im Endeffekt dann auch zum Beispiel Richtung Netzwerk die Datenübertragung bremsen, wenn sie nicht genügend Speicher da haben, und wenn dann der statisch vorgesehene Zwischenpuffer leer ist, ja gut, dann müssen Sie Ihre Anwendung bremsen, weil die halt warten muss, bis wieder Daten nachkommen. Und, ne, und je mehr natürlich Sie diese Puffer haben, desto besser können Sie solche Jitter-Effekte natürlich auch vermeiden. Gut, und ja, also eine Ausgabebandbreite kann sowas begrenzen, wenn eben keine Daten für die EA da sind, und umgekehrt, wie ich gerade gesagt habe, müssen unter Umständen eben auch Prozesse warten. Also das ist sind die Nachteile davon. Der Vorteil davon ist natürlich, dass das Ganze irgendwo schön planbar ist. Also der Speicher, der für einen Prozess zur Verfügung gestellt wird, der ist einfach eingeplant, der ist da. Da hat man auch nicht das Problem, dass man keinen mehr bekommt. Ja? Man will dann ja auch gar keinen, oder man hat keinen zu wollen, ja, wenn das statisch vorgeplant ist. Der dynamische Fall ist so, dass wir Arbeitsspeicherfragmente eigentlich haben. Also auch jeder Prozessadressraum ist in mehrere solche Teile unterteilt. Diese Fragmente sind variabler Größe, je nach Bedarf auch. Das Betriebssystem kann auch freie Bereiche dann zur Laufzeit ermitteln und die dem Prozess zuteilen. Und dieses Zusammenspiel von Laufzeit und Betriebssystem kennen Sie aus der die dritte oder vierte Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es im letzten Semester war, aber jedenfalls diese Halde-Aufgabe, wo Sie in Malloc implementiert haben. Gut, Sie haben das Projekt nicht benutzt oder das MMAP, sondern Sie hatten an der Stelle, insofern war es ein bisschen eine Mischung aus beiden, haben sich statisch ein Stück Speicher vorgegeben und haben dann dynamisch mit ihrer Malloc-Implementierung aus diesem statisch vorallokierten Bereich dann Speicher rausgegeben. In der Realität wird man natürlich den Speicher, den das Malloc benutzt, nicht statisch vorallokieren, sondern man geht zum Betriebssystem mit Hilfe des Break System Calls oder mit einem MMAP heutzutage. Break ist eigentlich so eher die ursprüngliche Variante, und besorgt sich halt einen Speicherbereich, 4 Kilobyte, 8 Kilobyte, also einfach eine Menge von Seiten, und benutzt dann das Malloc, um daraus kleine Bereiche rauszugeben und wieder zurückzugeben. Gut, also ein Fragment ist also letztendlich so eine Art Bruchstück von so einem logischen oder virtuellen Prozessadressraum, ist ein im Arbeitsspeicher abzulegendes Teil von Programmtext und Daten. Diese Zuteilungseinheiten, also in welcher Größenordnung solche Speicherstücken hergegeben werden und zugeteilt werden, das kann also beim statischen und dynamischen durchaus das gleiche Vorgehensweise sein. Aber im statischen Fall wird es halt quasi vorallokiert, und im dynamischen Fall kann zur Laufzeit eben auch nachallokiert werden. Wie diese Zuteilungseinheiten in der Praxis dann aussehen, ist im Endeffekt eigentlich durch die Hardware bestimmt. Also die Speicherverwaltung wird weitgehend mit durch die Hardware geprägt und auch der Aufbau von diesen Adressräumen. Und im Endeffekt kennen wir zwei oder eigentlich drei Arten. Das eine ist, die Hardware hat keine Unterstützung, wir machen eine physikalische Adressierung und das war's. Ja? Aber wenn wir eine zusätzliche Unterstützung haben, dann gibt es zwei Varianten. Das eine sind seitennummerierte oder in Seiten organisierte Adressräume. Fragmente sind letztendlich dann also Vielfache von sogenannten Seitenrahmen oder Vielfache von Seiten. So eine Seite ist typischerweise 4 Kilobyte groß, also zumindest bei der x86-Architektur. Es gibt Architekturen, da sind so 8 Kilobyte groß. Es gibt auch welche, da kann man, also auch bei der Intel-Architektur, kann man auch sehr viel größere Seiten bauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Sie kriegen immer nur Vielfache von solchen Seiten. Wenn Sie die Seiten sehr groß machen, dann haben Sie natürlich gerade in der letzten Seite eventuell eine ganze Menge Verschnitt. Man nennt das dann auch interne Fragmentierung oder internen Verschnitt. Das heißt, es ist letztendlich Speicher, den Sie mitbekommen. Also sagen wir mal, Sie wollen 5 Kilobyte haben und Sie bekommen ihn in 4 Kilobyte Stücken, dann bekommen Sie 8 Kilobyte. Die erste Seite, die ersten 4 Kilobyte benutzen Sie komplett. Jetzt von den zweiten 4 Kilobyte benutzen Sie nur 1K. Ja? Und die restlichen 3K sind Verschnitt. Ja? Weil, und die können auch nicht anderweitig verwendet werden. Ja? Also Sie kriegen halt immer nur 4K Trümmer. Im Fall der Segmentierung ist es ein bisschen anders. Ein Fragment ist da ein Vielfaches von Bytes. Sie können es also sehr feingranular in der Größe einstellen. Das Problem ist aber, dass eventuell ein passendes Stück am Stück nicht verfügbar ist. Wenn Sie also ein Fragment der Größe, 528 Kilobyte oder 543 Kilobyte benötigen, dann brauchen Sie 543 Kilobyte am Stück im Speicher. Und wenn das nicht da ist, ja, sondern wenn irgendwo vielleicht 400 Kilobyte und irgendwo 200 Kilobyte liegen, dann würden die miteinander ja reichen, aber das hilft nichts, wenn die nicht am Stück sind. Ja. Das heißt, Sie bekommen eventuell eine externe Fragmentierung des Arbeitsspeichers. Das heißt, es liegen zwar Fragmente, die auch genutzt werden könnten für Segmente im Speicher rum, aber jedes dieser freien Speichers, jedes freie Speicherfragment für sich selbst ist zu klein, damit das Segment, das ich brauche, reinpasst. Ja? In der Summe werden sie groß genug, aber für sich selbst ist jedes zu klein. Und dann haben sie letztendlich lauter Hohlräume im Speicher, die sie aber nicht mehr, zumindest nicht für die Anforderungen, die sie gerade haben, nutzen können. Das kann ihnen natürlich bei der Seitenorganisation nicht passieren, weil da ist jedes freie Speicherstück im Speicher 4 Kilobyte groß und alles, was Sie anfordern, ist auch 4 Kilobyte groß. Das passt immer. Ja, da gibt es nicht die Möglichkeit, dass mal eine Anforderung nicht reinpasst in den Speicher, es sei denn natürlich, es sind keine Speicherrahmen mehr, keine Seitenrahmen mehr überhaupt verfügbar. Ja. So. Also, das ist so der wesentliche Unterschied, also Speicher in gleichen in Elementen gleicher Größe, in Form von Seiten rauszugeben oder in Elementen unterschiedlicher Größe. Also Verschnitt hat man in beiden Fällen. Im einen Fall ist es eben letztendlich wirklich Abfall im Fall der internen Fragmentierung, den Sie überhaupt nicht mehr nutzen können. Im Fall der externen Fragmentierung sind es Hohlräume, die eventuell zu klein sind, die zwar genutzt werden könnten, wenn in dieser Größe was angefordert würde, aber wenn größere Sachen angefordert werden, dann hilft es Ihnen halt auch nichts. Das heißt, hilft Ihnen schon was. Sie können dann dran gehen, natürlich die im Speicher abgelegten Segmente zu verschieben, ja, um quasi größere Hohlräume zu schaffen. Ja, und da passen dann vielleicht wieder die neuen Anforderungen rein. Aber Sie müssen dann wirklich das Schieben anfangen. So, das ist so mal das Grundprinzip. Die Frage ist natürlich jetzt, was muss das Betriebssystem bei der ganzen Geschichte leisten? Und das ist im Endeffekt vor allem die Policy, wie gibt man den Speicher her? Das muss gemacht werden, also das Speicherzuteilungsverfahren, die Platzierungsstrategie. Wohin im Arbeitsspeicher lege ich ein Fragment? Ja. Und wenn ich unterschiedlich große solche Fragmente habe, dann ist natürlich die Frage, mache ich das dort, wo der Verschnitt am kleinsten ist, dort, wo der Verschnitt am größten ist? Ja. Kleinster Verschnitt heißt, ich mache sehr kleine Hohlräume. Die sind dann sehr klein, das heißt, ich verschneide nur kleine Teile, also wenig. Aber da passt auch definitiv nichts mehr rein. Die Alternative ist, ich mache sehr große, also ich schaue, dass ich sehr große Hohlräume schaffe, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die noch für was brauchen kann, sehr groß. Ja, kann auch was für sich haben. Also es kann auch sein, dass es mir egal ist, ich habe einfach genug Speicher, ich will nur schnell sein, ja, und es kommt mir nicht auf den Verschnitt an, kann also auch eine Strategie sein. Und wir werden uns einige solche Strategien noch anschauen. Virtualisierung kann ich im Betriebssystem machen, muss ich nicht machen. Kommt eben darauf an, was das Gesamtziel ist. Also Virtualisierung heißt ja letztendlich, dass mein logischer Adressraum auch größer sein kann wie der verfügbare Speicher. Und also der physikalisch verfügbare Speicher, dass ich im Zweifelsfall auch Sachen eben ein- und auslagere. Und dazu gehört natürlich dann die Ladestrategie. Also wann hole ich ein Fragment in den Arbeitsspeicher? Mache ich es in dem Augenblick, in dem der Prozess darauf zugreift? Ja. Oder mache ich es im Voraus, weil ich einfach irgendein Vorabwissen habe oder eine Schätzung habe? Also eine typische Vorgehensweise an der Stelle ist, wenn ein Prozess in seinem Speicher so der Reihe nach Speicherzellen liest, dann kann es also sein, dass er auf eine Speicherzelle kommt, wo die MMU feststellt, dieser diese Adresse ist nicht im Hauptspeicher, dann muss der entsprechende Bereich eingelagert werden, okay, und dann liest er weiter. Und wenn man natürlich feststellt, okay, der liest offensichtlich da so sequenziell durch seinen Speicher durch, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, wenn er jetzt hier gerade bei einer Adresse auf eine nicht eingelagerte Seite trifft, relativ groß, dass er 4 Kilobyte später wieder auf eine nicht eingelagerte Seite treffen wird. Ne? Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben große Matrizen, ja, so eine 1000x1000 Matrix, ja, und laufen die zeilenweise durch, ja, dann laufen Sie wirklich jede Seite der Reihe nach durch und dann kommen Sie auf die nächste. Ja? Und wenn das ein Megabyte ist, dann sind das ja dann, was haben wir, 4K Seiten, 2 hoch 12, also das sind es 2 hoch 8, werden Sie also 64 Seiten brauchen, um, 128 Seiten anfassen, der Reihe nach. Und dann ist es natürlich ganz sinnvoll, wenn Sie sich überlegen, das Einlagern von der Seite dauert ja irgendwo doch im Millisekundenbereich, wenn Sie auf die Platte zugreifen müssen, wenn Sie also eine normale Platte drin haben. Und dann ist es durchaus sinnvoll, dieses Einlagern schon mal anzustoßen, während der Prozess noch in der Seite vorher durchgeht. Ja. Andere Fragestellung ist natürlich auch, wenn ich jetzt keine freien Seitenrahmen mehr zur Verfügung habe, ja, welches Fragment schmeiße ich denn aus dem Arbeitsspeicher raus? Ja. Und da gibt es auch verschiedene Vorgehensweisen. Ich könnte das Älteste rauswerfen, das am seltensten genutzte oder das am längsten ungenutzte. Ja. Also am seltensten genutzt liest frequently used, ja, oder am längsten ungenutzt das, least recently used. Ja. Ich meine, sehr selten genutzt kann trotzdem bedeuten, ja, aber es wird zwar selten darauf zugegriffen, aber regelmäßig. Ja. Dann ist es natürlich trotzdem blöd, wenn ich es rausschmeiße, weil unter Umständen wird innerhalb der nächsten, was weiß ich, 100 Befehle oder sowas dann doch wieder drauf zugegriffen. Least frequently used ist wahrscheinlich die bessere Strategie, denn wenn man sich so überlegt, wie Programme typischerweise arbeiten, dann laufen sie ja irgendwie durch den Programmcode und auch durch Datenbereiche irgendwie sequenziell durch und arbeiten vielleicht auch in Phasen, ja, bereiten erstmal was vor, dann machen sie irgendwas anderes, dann nutzen sie irgendwelche Daten und in der Vorbereitungsphase werden vielleicht andere Speicherbereiche benötigt, wie dann hinterher in irgendwelchen Rechenphasen. Und dann kann man natürlich die Speicherbereiche, die nur in der Vorbereitungsphase genutzt wurden, natürlich guten Gewissens rauswerfen, weil die braucht das Programm vermutlich sowieso nicht mehr. Ja. Also solche Strategien muss das Betriebssystem, wenn eben Speichervirtualisierung gefahren wird, irgendwie haben, um eben diesen Speicher sinnvoll zu verwenden. Und nachdem wir ja bei diesen Strategien, wenn es darum geht, wann wird was in den Speicher reingeholt, gerade vom Hintergrundspeicher, nachdem es da ja auch um sehr lange Zeiten geht, lange Ladezeiten geht, ist es natürlich sehr wichtig, dass das auch sehr intelligente Strategien sind. Wenn man da was falsch macht, kann man natürlich die Performance von so einem Gesamtsystem drastisch kaputt machen. So, und jetzt ist natürlich, will ich jetzt heute erstmal, bevor ich auf solche Strategien dann in der nächsten Vorlesung eingehe, heute erstmal so ein bisschen Überblick drüber gehen, wie organisiert man solche Adressräume überhaupt. Gut, in den Grundlagen der Rechnerarchitektur wird ja da auch ein Stück weit drüber erzählt. Im Endeffekt wollen es wir jetzt also im Kontext dieser Maschinenprogrammebene, also an der Betriebssystemschnittstelle betrachten, also oberhalb des Betriebssystems betrachten und was wir da angeboten bekommen, um Adressräume zu verwalten, sind zum Teil natürlich Artefakte der Hardware, also irgendwelche Dinge, die von der Hardware gebildet werden und dann Abstraktionen, die uns das Betriebssystem baut und den Anwendungen zur Verfügung stellt. Ne? Also sowas wie ein Prozess mit seinem virtuellen Adressraum, das ist ja letztlich eine Abstraktion des Betriebssystems, aber die Art und Weise, wie man darauf zugreift, Seitenadressierung und diese Sachen, das sind ja Mechanismen der Hardware. So, wir hatten das ja im Kapitel 5, glaube ich war es, schon besprochen, also diese Unterscheidung physikalischer Adressraum, logischer und virtueller Adressraum. Also physikalischer Adressraum an der Stelle nochmal, ist also ein nicht linear adressierbarer Speicherbereich und auch ein Ausgabebereich. Also ja, es ist ja durchaus üblich, dass eben auch Speicherbereiche von irgendwelchen Controllern, irgendwelche EA-Register und solche Sachen in den physikalischen Adressraum eingeblendet werden und damit mit den normalen Adressierungsbefehlen des Speichers zugreifbar werden. Ja, also so Memory Mapped I.O. Mechanismen. Die Größe vom physikalischen oder von dem adressierbaren Adressbereich entspricht letztendlich natürlich der Adressbreite der CPU. Also wenn ich jetzt eine 32-Bit-Maschine habe, dann kann ich eben 2 hoch 32 Bytes prinzipiell adressieren. Aber dieser Speicherbereich ist von Lücken durchzogen, sind also nicht alle Adressen gültig. Ja. Der logische Adressraum ist ein linear adressierbarer Speicherbereich von 2 hoch m Bytes mit einer Adressbreite von n Bit. Im Fall, und inwieweit jetzt m gleich n ist oder m kleiner n, kommt dann wieder auf die jeweilige Architektur an. Mir ist momentan nicht ganz klar, und ich habe jetzt leider Wosch nicht erreicht mehr heute früh, ist mir jetzt beim Durchlesen nochmal aufgefallen, warum jetzt im Fall von zum Beispiel einer normalen von Neumann-Architektur, warum ich dann nicht auch 2 hoch n Bits adressieren kann im logischen Adressraum, schließt sich mir momentan nicht. Also ich bin eigentlich der Ansicht, dass M schon auch gleich N sein könnte im Fall von normalen Architekturen. Womit wir üblicherweise umgehen, sind natürlich virtuelle Adressräume, und da ist es so, dass wir üblicherweise natürlich, also wir können 2 hoch K adressieren, und K ist im Normalfall natürlich kleiner gleich N, also wir können auf einer 32-Bit-Architektur auch nur maximal 2 hoch 32 Bytes adressieren. Wenn wir allerdings noch ein paar Tricks einsetzen, solche Sachen wie Speicherbankumschaltungen, dass wir tatsächlich also quasi mehr Speicher im System haben, dann können wir an der Stelle im logischen Adressraum auch mehr adressieren, weil wir dann eben, bevor wir den eigentlichen Zugriff machen, letztendlich auch nochmal umschalten können und unter einer Adresse dann letztendlich unterschiedliche Speicherbänke adressieren können, wenn wir vorher eben festlegen, welche Speicherbank unter der Adresse jetzt gerade ist. Das ist eine Technik, die man heutzutage natürlich gerade im Zeitalter von 64-Bit-Architekturen nicht braucht. Diese Technik von Speicherbankumschaltungen war sehr, sehr weit verbreitet in der Phase, als im Wesentlichen 16-Bit-Architekturen verbreitet waren und man in der Praxis aber bereits mehr Speicher in die Rechner reinstecken konnte. Ja, dann konnte ich halt eben nur über 16-Bit adressieren, und wenn ich dann mehr Speicher drin habe, dann musste ich umschalten. Es war jetzt auch bei den 32-Bit-Architekturen ein Stück weit wieder verbreitet, weil wir ja auch inzwischen doch durchaus häufig Hauptspeicherausstattungen haben, die eben über 4 GB liegen. Und auch da kann man dann natürlich mit solchen Tricks arbeiten, dass man eben Speicherbänke typischerweise dann umschaltet, wenn man eben auch im Rahmen von Prozessumschaltungen oder sowas. Ja. Aber man könnte im Prinzip auch innerhalb von einem Prozess solche Umschaltungen machen. Gut, aber wie gesagt, mit 64-Bit-Architekturen haben wir das Problem jetzt einfach erstmal nicht mehr, weil da ist einfach genügend adressierbar und die Hauptspeicher sind natürlich kleiner wie das, was adressierbar ist. Ja, das ist dieses Beispiel, das auch im Kapitel 5 schon mal dran war, dieser Speicherausbau von dem alten Toshiba Tegra, den Wosch ja irgendwo noch im Regal stehen hat. Den hat er mal so als Beispiel hergenommen, weil der natürlich sehr schön übersichtlich ist. Und da sieht man einfach nochmal, wie so ein physikalischer Speicher aussehen kann. Hier an der Stelle mit Bereichen, die also mit normalen RAM-Bereichen hier ganz vorne und dann auch weiter hinten nochmal. Und zwischendrin, also irgendwo ab der Adresse A000, die VGA-Karte, dann irgendwo das BIOS von der VGA-Karte, irgendwo mehrfach eingeblendet sogar nochmal, und das normale BIOS irgendwo ganz hinten im Speicherbereich. Und dazwischen auch sehr große Bereiche, die eben nicht mit Speicher ausgerüstet sind. Und da haben wir jetzt natürlich die Situation, dass wir, wenn wir auf Speicherbereiche zugreifen, die eben nicht real vorhanden sind, dass dann eben Busfehler passieren, weil eben an der Stelle eben kein Speicher da ist und es Speicherbereiche gibt, auf die ich aufgrund von Zugriffsbeschränkungen eben nicht zugreifen darf, wäre an der Stelle ja, durch die MMU schützbar. Also typischerweise eben die ganzen BIOS-Speicherbereiche oder die VGA-Karte, und dann schließlich eben Speicherbereiche, die ganz normal zugreifbar sind, eben weil sie echter Speicher sind. Ja. So, aber das ist jetzt so mal der physikalische Adressraum, wie er ist. Und für uns wichtiger ist jetzt natürlich, weil den physikalischen Adressraum haben wir normalerweise als Anwendungsprogramm ja nicht. Den sieht noch das Betriebssystem und es muss ihn irgendwie managen. Und die Frage ist, wie kann ich den anbieten? So, wenn wir jetzt Programme anschauen auf zwei verschiedenen Ebenen, Ebene 4 nach der Schichtenstruktur ist die Assembler-Ebene. Das, was also letztendlich aus dem Compiler und Binder und so weiter rauskommt, im Endeffekt ist eine Unterteilung von dem Programm in zwei Segmente. Im Wesentlichen, wir haben das Textsegment mit dem Programmcode und auch den Konstanten, also der ganze Read-Only-Bereich. Und wir haben das Datensegment, das sind die initialisierten Daten, die globalen Variablen. Ja, der Heap, den Heap gibt es zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht. Der Heap entsteht ja auch erst zur Laufzeit, aber er ist dann Bestandteil von diesem Datensegment. Ebene 3 ist dann letztendlich das, kann man sagen, der laufende Prozess on top von dem Betriebssystem. Da kommt mindestens ein weiteres Segment dazu, nämlich der Stack, in dem dann die lokalen Variablen, also die Automatic-Variablen liegen, weitere Hilfsvariablen, vielleicht die tatsächlichen Parameter bei Funktionsaufrufen, solche Geschichten. Die Betriebssysteme verwalten diese Segmente im physikalischen Adressraum irgendwo und typischerweise natürlich mit Hilfe der MMU. Das muss nicht sein. Also gerade auf irgendwelchen Mikrocontrollern, die keine MMU haben, kann man natürlich sowas dann auch direkt in den physikalischen Speicher platzieren. Muss es natürlich an Stellen platzieren, die dann auch adressierbar sind. Ja. Aber gerade in typischen Linux-Systemen haben wir natürlich die Situation, dass wir dann auch eine Hardware drunter haben, die eine MMU enthält und dann wird mit der MMU das gemacht. Es wären letztendlich, also die MMU ist eine Hardware, die einfach diese logischen in physikalische Adressen umsetzt, aber für die Verwaltung des Betriebssystems, des Speichers ist natürlich das Betriebssystem verantwortlich. Die MMU macht letztendlich nur im Rahmen der Maschinenbefehle einfach die Adressumrechnung. Und die MMU legt eine Organisationsstruktur für diesen physikalischen Adressraum fest, unterteilt ihn also entweder in Seiten fester Länge oder Segmente variabler Länge. Ja, je nachdem, oder auch so eine Mischung sogar im Fall von der x86 MMU, da kommen wir aber auch noch gleich drauf. So, schauen wir uns jetzt erstmal so einen seitennummerierten oder seitenorganisierten und segmentierten Adressraum an. Also im Fall von einer Seitenorganisation ist der Adressraum eindimensional in Seiten aufgeteilt und eine Adresse ist letztendlich ein Tupel, bestehend aus einer Seitennummer P und einem Offset O, also Versatz. Und die Seitennummer ergibt sich letztendlich einfach durch Division von, also Integer-Division von der Adresse durch die Seitengröße. Wenn ich also eine Seitengröße von 2 hoch n habe und der Offset ist dann halt letztendlich der Rest dieser Division. Und so eine Seite im Sinne dieses logischen Adressraums wird dann abgebildet auf den Seitenrahmen. Seitenrahmen werden in der Literatur manchmal auch als Kacheln bezeichnet, also Abbildung von Seiten auf Seitenrahmen des physikalischen Adressraums. Und diese Abbildung, die Abbildung wird durch eine Tabelle gesteuert und diese Tabellen heißen typischerweise eben Page Tables oder im Deutschen auch in der Literatur zum Teil auch Seitenkacheltabellen. Ja, also der Begriff ist einigermaßen gängig und stammt nicht von Bosch. Im Fall der Aufteilung auf Segmente haben wir eine zweidimensionale Aufteilung. Wir haben also eine Programmadresse, besteht jeweils aus einer Segmentnummer oder Segmentbeschreibung und einer Adresse innerhalb des Segments. Also die Adressen sind immer relativ zu so einem Segment dann. Wenn man kann dann auch noch Segmente haben, die selbst dann nochmal in Form von mehreren Seiten organisiert sind, da wäre dann dieser Adressteil der Programmadresse, also der segmentinterne Adressteil wäre dann im Prinzip so eine Adresse, wie wir es auch hier oben hatten. Ja, das wäre dann wieder ein Tupel aus Page und Offset. Und das zeige ich dann nachher gleich nochmal am Beispiel von der x86 MMU-Organisation. Also ein Segment ist letztendlich dann eine Folge von Bytes oder auch eine Folge von Seitenrahmen des physikalischen Adressraums. Und wenn es eine Folge von Bytes ist, dann bedeutet das aber, dass das Segment am Stück liegen muss. So, schauen wir uns erstmal die seitenorientierte Adressierung an. Wenn wir jetzt also sowas haben wie Charakterstern P ist gleich 4711, 4711 wäre hexadezimal 1267. Und wir gehen jetzt mal von einer Seitengröße von 4K aus. 4K sind 2 hoch 12, das heißt 12 Bit in der Adresse sind für die Adresse innerhalb der Seite und der Rest ist letztendlich die Seitennummer. Damit man das einigermaßen vernünftig machen kann, muss die Größe einer Seite letztendlich eine Zweierpotenz sein. Ne? Ansonsten kriegen Sie das natürlich auf Bit-Ebene nicht mehr vernünftig hingefummelt. Wenn es aber eine Zweierpotenz ist, ist es natürlich sehr schön, weil Sie dann sagen können, okay, ich habe die Adresse in einem Register und eine bestimmte Anzahl von Bits sind der Offset und eine bestimmte Anzahl von Bits sind die Seitennummer. Ja, und das kriegen Sie natürlich in der Hardware dann ganz effizient hinverdrahtet. Ja? Und noch besonders schön ist es natürlich, wenn das Ganze ein Vielfaches von 4 ist, weil dann können Sie Hexadezimal auch noch sehr schön hinschreiben. Ja, und im Fall von eben 12-Bit haben Sie eben 3 Hexadezimalziffern, die den Offset beschreiben und der Rest beschreibt dann eben die Seitennummer. Ja. Also ich hatte in der Klausur irgendwann dann mal ein Beispiel mit einer Seitengröße von 1K und dann haben Sie natürlich ein bisschen gefummelt, weil Sie dann letztendlich diese Hexziffer, da besteht die Hälfte davon natürlich dann, die Hälfte, wenn Sie also 2 hoch 10 große Seiten haben, besteht die Hälfte von der Ziffer hier, oder gehört die Hälfte von der Ziffer noch zur Seitennummer und die untere Hälfte gehört zum Versatz. Ja? Ist zwar kein grundsätzliches Problem, aber macht es also so ein bisschen komplizierter. So, im Fall von 2 hoch 12 ist es einfach. So. Mit der Seitennummer gehen Sie in die Seitentabelle rein. Die Page Table ist letztlich eine Tabelle von einzelnen Deskriptoren, in denen steht alles Mögliche drin. Unter anderem steht drin, wo im Speicher der Seitenrahmen steht. Ja, also es steht die Anfangsadresse des Seitenrahmens drin. Das wäre in dem Fall also die 1502000. Und nachdem jeder Seitenrahmen auch 4K groß ist, ja, sind die ja auf 4K-Adressen aligned. Und wenn was auf 4K-Adressen aligned ist, dann sind die untersten 3 Bits immer 0. Ja, das ist sehr praktisch. Hat zum einen zur Folge, dass Sie also wenn die untersten 3 Bits hier in diesen Einträgen der Seitentabelle immer 0 sind, können Sie die 3 Bits vielleicht für was anderes verwenden. Und schön ist auch das Zusammenrechnen von der Seitenbasis mit dem Versatz. Sie müssen da nicht großartig addieren, sondern Sie nehmen einfach die oberen Bits hier aus der Page Table und den Versatz hängen Sie einfach hinten dran und dann haben Sie die konkrete Adresse. Ja. So, dann müssen Sie doch wissen natürlich, wo die Page Table überhaupt steht und dafür hat die MMU einen speziellen Eintrag, das sogenannte, also auch auf Altdeutsch, das Seitenkacheltabellenbasisregister, das ist also das Base Register oder Page Table Base, ist letztendlich ein Register oder eine Datenstruktur, die sagt, an welcher Stelle im Speicher eben diese Page Table steht. Ja. Und wenn Sie jetzt mit der Seitennummer hergehen, dann müssen Sie im Endeffekt eigentlich nur von dieser Basis aus letztendlich hier in dem Fall den Eintrag Nummer 1 oder wenn es jetzt also eine höhere Adresse wäre, wenn es die Page 20 wäre, eben den 20. Eintrag hier nehmen und da drin finden Sie dann eben die Seitenrahmenbasis. Das ist also letztendlich das, was passiert. Ja. Also die Seitennummer ist ein Index in die Seitentabelle und jeder Prozess hat seine eigene Page Table. Ja. Also diese Page Table gehört letztendlich mit zu den Daten, die im Prozesskontrollblock drinstehen oder da steht eine Referenz auf diese Page-Table drin. Und die Größe ist letztendlich durch die MMU festgelegt und auch die Größe eines Prozesses ist durch die MMU festgelegt und deswegen ist hier das Limit noch ganz interessant, denn dann können Sie hier, wenn Sie mit einer Page-Nummer hier reingehen, können Sie nochmal nachschauen, ist das überhaupt ein Index, der noch in dieser Page-Table gültig ist. Mit einem ungültigen Index würden Sie natürlich einen Trap auslösen. Ja. So, und durch diese Adressierung, also diese Adressierung hier rein liefert den Seitendeskriptor. Im Seitendeskriptor steht die Seitenrahmennummer, ja, letztendlich die Seitenrahmenbasisadresse und im physikalischen Adressraum und das konkatenieren Sie dann letztendlich. Das konkatenieren Sie dann mit dem Versatz und dann haben Sie die physikalische Adresse. Wenn Sie hier dieses Basislängenregister in der MMU austauschen, verursachen Sie letztendlich einen Adressraumwechsel. Ne? Weil in dem Augenblick wird ja jede weitere virtuelle Adresse in eine andere oder jede weitere logische Adresse in eine andere physikalische Adresse umgewandelt. Ja? Und das ist genau das, was passiert, wenn Sie also in Unix eine Umschaltung von einem Prozess auf einen anderen machen im Betriebssystem, dann müssen Sie letztendlich nur diesen Wert hier austauschen und schon haben alle weiteren logischen Adressen, die dann eben kommen, einfach eine völlig andere Bedeutung und adressieren an eine ganz andere Stelle im physikalischen Speicher. Und diese Tabelle hier legt natürlich auch fest, welche Bereiche im physikalischen Speicher überhaupt sichtbar sind. Ja? Also alle Bereiche des physikalischen Speichers, für die es hier keinen Eintrag gibt, also letztendlich Seitenrahmen, die hier nicht referenziert werden, sind natürlich aus diesem Prozess heraus auch überhaupt nicht zugreifbar. Ja, weil es keine Möglichkeit gibt, dass die MMU letztendlich darauf einen Zugriff generieren könnte. So, im Fall von der Segmentierung schaut es ein bisschen anders aus. Da sieht eine Adresse so aus, dass sie hier auch wieder 4711 haben und dann also zum Beispiel sowas wie add 42, das wäre also Segment Nummer 42 und da drin eben die Adresse 4711. Das heißt, sie haben also pro Segment dann, also eine Segment... Eine Adresse bei einer Segmentierung besteht immer aus diesen zwei Komponenten dann. Und mit der Segmentnummer gehen Sie dann in die Segmenttabelle. Die ist ähnlich aufgebaut wie die Page-Table. Der Unterschied ist im Wesentlichen, Sie haben nicht nur eine Basisadresse für das Segment, sondern Sie haben auch in jedem Eintrag in der Segmenttabelle noch die Größe des Segments stehen. Und dann haben Sie hier den Offset innerhalb des Segments, also hier wieder 1267. Und was jetzt passieren muss, ist, dass die als erstes mal überprüft wird, ist dieser Offset innerhalb des Segments überhaupt innerhalb der Segmentgröße. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Überprüfung auf das Segmentlimit gemacht und wenn der Offset zu groß ist, dann ist das also nicht innerhalb des Segments, dann löst die MMU einen Segmentierungsfehler aus. Und das ist eigentlich das, was der Segmentation Fault ist. Ja? Jetzt bekommen Sie natürlich in Ihrem Programm auch ständig Segmentation Faults, obwohl das... die CPU darunter überhaupt keine Segmentierung benutzt. Ja, das, was Sie eigentlich bekommen, ist quasi ein Seitenfehler, ein Page-Fault, und zwar ein nicht reparierbarer Page-Fault. Also was Sie bekommen, ist ein Zugriff, wenn Sie eine ungültige Adresse benutzen, haben Sie eine falsche Seitennummer hier und Sie greifen hier in einen Eintrag der Page-Table rein, in dem halt letztendlich keine vernünftige Abbildung auf einem Seitenrahmen drin steht. Ja, und dann löst die MMU eben letztendlich einen Page-Fault aus, aber nicht einen Page-Fault im Sinne, dass dann diese Seite eingelagert wird vom Hintergrundspeicher, sondern einen Page-Fault in dem Sinne, dass die Aussage ist, gibt es keinen Speicher und kriegen wir auch nicht. Ja. Und auf Betriebssystemebene wird es dann aber letztendlich doch auf dieses Signal Nummer 11, Segmentation-Fault, abgebildet. Ja. So. Historisch bedingt liegt es einfach daran, die ersten Unix-Systeme hatten eine segmentierte MMU, segmentierende MMU, und deswegen hat man das halt mal so genannt und dann hat man das auf Unix-Software-Ebene halt nicht mehr umbenannt. Gut, der Aufwand hier ist natürlich deutlich größer, hier muss eine Addition stattfinden jetzt, Segmentbasis und der Offset müssen addiert werden, also es ist nicht einfach nur ein paar Bits aneinander kleben, sondern da muss eine echte Addition stattfinden und dann kommt da auch wieder eine physikalische Adresse raus, die verwendet wird. Ja. Also insofern ist eine segmentierende Hardware durchaus ein Stück weit komplexer. Sie ist ein Stück weit aber auch einfacher, denn die Segmenttabelle ist normalerweise deutlich kleiner. Ja. Die muss ja nur für jedes Segment einen Eintrag erhalten und solche Segmente, ein Textsegment, ein Datensegment, können durchaus groß sein, die können auch Megabytes groß sein, während die Page-Table hier muss ja für jede Seite einen Eintrag erhalten. Und wenn Sie mal ganz kurz rechnen, also nehmen wir an, 32-Bit-Adressraum, dann haben wir also, und nehmen wir an, wir haben den wirklich voll bestückt, was ja heutzutage kein Hexenwerk mehr ist, dann haben wir also Bytes, die wir adressieren können. Die Seitengröße wären 4k, ist gleich 2 hoch 12. Daraus folgt also, wir haben 2 hoch 20 Seitendeskriptoren. Jetzt sind wir mal ganz sparsam. Also ein Seitendeskriptor, 4 Bytes, muss er mindestens groß sein, weil er muss ja letztendlich die Basisadresse in dem 2 hoch 32 großen Adressraum enthalten. Die untersten 3 Bits, davon brauchen wir nicht, aber wir müssen noch ein bisschen was verwalten, wir brauchen Zugriffsrechte und alles Mögliche. Es reicht uns gar, in der Praxis reicht es nicht. Aber also Annahme wäre, 4 Byte pro Seitendeskriptor ja, daraus folgt also, wir hätten 2 hoch 22 Byte pro Seitentabelle. Ja, sind 4 MB-Bytes, also pro Prozess. Ja, also jeder Prozess 4 Megabyte, also ja, Megabyte etwa. Alleine für die Page-Table. Das ist natürlich irre. Ne? Jetzt ist es natürlich so, die Masse der Prozesse brauchen ja nicht den kompletten Adressraum. Ja, also die normales Programm ist ja de facto nicht so groß, hat hinten ein bisschen Stack von ein bisschen Code und ein bisschen Daten und dazwischen ein Riesenloch. Was die Hardware-Leute dann im Endeffekt gemacht haben, ist, sie haben diese Page-Table nicht linear durchgebaut, dass das also wirklich einfach eine Folge von Einträgen ist, sondern sie haben die hierarchisch aufgebaut, dass also letztendlich erstmal größere Adressraumbereiche durch einzelne Einträge beschrieben werden und für jeden Adressraumbereich gibt es dann wieder eine eigene Tabelle und dann können Sie quasi ganze Zwischentabellen weglassen und auf die Weise, also wenn Sie, wo Sie große Löcher im Adressraum haben, können Sie die Zwischentabellen weglassen und dann wird das Ganze, wird der Speicheraufwand für einen normalen Prozess wieder deutlich kleiner. Ja? Aber man muss sich schon im Klaren sein, ne? Also diese 4K Pages sind also jetzt bei großen Adressräumen nicht ohne. Ja? Und aber wenn ein Prozess natürlich den Speicher braucht, dann hilft es ihnen gar nichts, dann brauchen sie auch die Page-Table dazu. Ja? Also, gut, ich meine, dann kann sie natürlich schon sagen, ich meine, wenn der Prozess jetzt die echten 4 Gigabyte frisst, ja, ich meine, dann kommt es auf die 4 Megabyte Page-Table auch nicht mehr an. Ja? Aber gut. Wobei dann, da müssen Sie sich mal überlegen, ne? Jetzt machen Sie einen Fork. Ja? Fork heißt ja im Prinzip, der virtuelle Adressraum wird dupliziert. Ja? Sie müssen den nicht komplett kopieren. Ja? Können Sie eine Lazy Evaluation machen. Sie können sagen, okay, ich lasse den Kindprozess erstmal die Seiten vom Vaterprozess mitbenutzen. Aber die Page Table, die müssen Sie duplizieren. Da kommen Sie nicht drum rum. Ja? Und dann ist natürlich vor dem Hintergrund auch ein Fork nicht ganz billig. Ne? Also dann müssen Sie zwar nicht die 4 GB einmal umkopieren, aber die 4 Megabyte auf jeden Fall. Gut, also das heißt, riesige Prozesse forken ist auch kein Spaß. Ne? Gut, so, das war die Sache mit der Seitenadressierung und Segmentierung. Gut, also Segmentname ist letztlich der Index in die Segmenttabelle. Und ja, und was ich schon gesagt habe, da wird die Größe nochmal überprüft. Das ist war die explizite Segmentorientierung. Implizite Segmentorientierung gibt es auch, wo man sagt, okay, ein Prozess besteht einfach aus Code, Daten und Stack erst einmal initial. Und dann weiß ich natürlich, ja, wenn ich einen Befehl hole, hole ich den aus dem Code-Segment. Ja, also Instruction Fetch passiert immer aus dem Code-Segment, also der Program Counter. Referenziert ins Code-Segment. Sowas wie hier Charakterstand p ist gleich 4711, das ist eine Variable, das heißt also, das Ding wird, wenn Sie also hinterher auf p über den Pointer zugreifen, dann greifen Sie letztendlich wohl ins Datensegment rein. Ja? Implizit. Das heißt, dann kann man sagen, okay, das Datensegment also wir sind Adresse 1267 im Datensegment und das Datensegment weiß, das ist, was weiß ich hier, eben Segment 2a und hat eine eigene Segmenttabelle und da drin wird dann diese Adresse verwendet. Also je nach Art des Speicherzugriffs selektiert die MMU einfach implizit das passende Segment. Das funktioniert für einen Befehlsabruf ganz einfach aufs Codesegment. Für einen Operandenabruf, der liegt im Textdatenstapelsegment. Konstante Werte liegen im Code. Ja. Aber globale und lokale Daten liegen im Datensegment oder im Stack. Und wie unterscheiden Sie das? Ja. Wie können Sie unterscheiden, ob ein Datum im Endeffekt Speicherklasse Static oder Automatic ist? Ja. Da tut sich natürlich die MMU verdammt hart. Ja. Also an der Stelle scheitert es letztendlich. Also da haben Sie de facto eigentlich für Daten und Stack können Sie auf die Weise nur ein gemeinsames Segment verwenden. Aber der Vorteil natürlich von der Vorgehensweise, zumindest die Trennung von Code und Daten ist, Sie können weiterhin die eindimensionalen logischen Adressen verwenden. Sie müssen nicht in jeder Adresse noch eine Segmentbeschreibung mit reinhängen. Ja. Ein wesentlicher Unterschied ist auch bei der Seitenadressierung, muss der Compiler nichts von dieser ganzen virtuellen Adressierung wissen. Ja. Der erzeugt ganz normale Adressen im logischen oder virtuellen Adressraum dieses Prozesses. Wenn Sie explizite Segmentierung verwenden, also so wie wir es hier hatten, ja, da muss der Compiler letztendlich natürlich solche Adressen im Code erzeugen. Das heißt, da muss der Compiler die Segmente kennen. Ja. Das ist also ein ganz wesentlicher Unterschied, auch auf welcher Ebene letztendlich das bekannt sein muss. Ja. Also explizite Segmentierung muss der Compiler kennen, sonst geht das nicht. Ja. Implizite Segmentierung muss er nicht kennen. Ja. Da erzeugt er ganz normale Adressen, aber ich bin natürlich eingeschränkt in der Zahl meiner Segmente, ja, weil nur das, was automatisch durch die MMU unterscheidbar ist, und das ist halt nur Code und Daten, nur da kann ich das eben automatisch machen. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, wie es zum Beispiel die x86 CPU hat, oder MMU hat, dass wir Segmentierung und Seitenadressierung mischen. Dass wir also erstmal hier zum Beispiel mit einer impliziten Segmentierung in eine Segmenttabelle gehen und wir haben hier eine Tabelle für ein Codesegment und dann kommt da eben für das Segment eben auch eine Basisadresse raus und diese Basisadresse ist jetzt aber nicht eine Basisadresse im Speicher, sondern diese Basisadresse verweist auf eine Page-Table. Und mit dem Offset innerhalb von dem Segment, ja, der ist wieder aufgeteilt in ein paar Bits für Offset innerhalb der Page und eine Seitennummer. Das heißt, hier gehen Sie jetzt mit der Seitennummer in diese Page-Table, die Sie aus dem Segment heraus haben und daraus bekommen Sie dann tatsächlich die Page im Speicher. Und damit haben Sie jetzt aus dieser Mischung haben Sie jetzt einerseits die Möglichkeit, Sie können verschiedene Segmente haben, die groß sind und Sie können dann innerhalb von einem Segment aber trotzdem seitenweise adressieren. Und der Vorteil da ist jetzt natürlich auch, Sie müssen die Page-Table nur so groß machen, wie das Segment es braucht. Das heißt also, dieses Limit hier, die Segmentgröße im Segmentdeskriptor, die sagt Ihnen letztendlich auch, wie viele Einträge Sie innerhalb von der Page-Table überhaupt brauchen und dann können Sie die natürlich entsprechend klein machen. Ja. Das wird von den meisten Systemen im Fall vom x86 nicht verwendet, sondern der verwendet im Prinzip nur ein großes Segment und nur die Seitenadressierung. Im Wesentlichen das OS2 hat es als Betriebssystem intensiv verwendet, aber also das Windows hat es nicht verwendet. Bei Linux bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es gab Varianten, die haben es zumindest für Code und Daten eingesetzt. Also an der Stelle ist noch eine interessante Geschichte, die wir jetzt wo wir sehr schön jetzt auf die Übungen in dieser Woche nochmal referenzieren können. Sie erinnern, falls Sie die Übungen schon hatten, die meisten hatten sie ja schon, erinnern sich vielleicht daran, dass wir das Problem haben beim Schutz vor Speicherüberläufen oder beziehungsweise beim Schutz vor der Angriffsform, dass ich im Rahmen eines Speicherüberlaufs Code injiziere und auf den Stack Code quasi in den Stack Code reinlese und dann anschließend durch Manipulation der Rücksprungadresse quasi in den Stack reinspringe, in diesen Code, den ich da quasi gerade mit den Daten mitgeschickt habe. Da ist ja ein Schutz dagegen, dass man das Stack-Segment als non-executable einstellt. Und die Fragestellung, ob ein Speicherbereich executable ist oder nicht, ist üblicherweise eine Einstellung bei den Rechten, da kommen wir noch gleich drauf, im Seitendeskriptor, in der Page Table. Und die Intel-CPUs, die x86-CPUs, hatten bis vor relativ kurzer Zeit, eigentlich bis jetzt die 64-Bit-CPUs aufkamen, hatte keine Möglichkeit, in der Page Table ein Execute-Recht zu formulieren. Das war nicht vorgesehen. Die Intel-CPUs hatten es aber in der Segmenttabelle. Das heißt, sie können für ein Segment auf jeden Fall einstellen, ob es executable ist oder nicht. Aber nachdem die meisten Betriebssysteme die Segmenttabelle überhaupt nicht benutzt haben, sondern nur die lineare Adressierung über Pages, konnten Systeme wie Windows eben über die Page-Table das überhaupt nicht einstellen und das Execute nicht abschalten. Ja? Und AMD hat es dann irgendwann auch bei den 32-Bit-MMUs bereits eingeführt und Intel dann also jetzt endlich mit den 64-Bit-MMUs auch, nachdem sie halt offensichtlich jetzt dann auch einsehen mussten, dass diese zweistufige Adressierung halt in der Praxis von den meisten Betriebssystemen gar nicht genutzt wird. Ja? Zeigt also auch so ein bisschen, also gerade die Intel-MMU und die Intel-CPU insgesamt hat einen Haufen Mechanismen drin, die schon schick sind, die aber in der Praxis eben so, weder von Compilern eben noch von Betriebssystemen verwendet werden. Ja? Also auch Mechanismen, um sehr schnelle Wechsel zwischen virtuellen Adressräumen hinzubekommen, sehr schnelle Kommunikationsmechanismen, so Call Gates und solche Sachen, mehrstufige Schutzmechanismen, diese Ringstrukturen, die da existieren, sind alles Dinge, die von den meisten Betriebssystemen überhaupt nicht hinreichend ausgenutzt werden. Also es ist eigentlich eine extrem leistungsfähige und auch sehr gut ausgearbeitete CPU, die also eigentlich wie eine relativ primitive CPU nur eingesetzt wird von Systemen wie Windows oder Unix. Gott. Ja. Gut, und an der Stelle eben auch wieder, also jeder Prozess, wenn Sie sowas verwenden, braucht auf jeden Fall mindestens eine Segmenttabelle und dann hat eigentlich eine Segmenttabelle und hat mindestens natürlich eine Page-Table oder beziehungsweise pro Segment eben eine Page-Table, wenn man das einsetzt. So, schauen wir uns nochmal die Einträge an, was in diesen einzelnen Deskriptoren, diesen Tabellen drin steht. Es steht auf jeden Fall die Basisadresse des Seitenrahmens oder des Segments im physikalischen Adressraum drin. Es stehen Zugriffsrechte drin, also sowas, ob es nur zum Lesen ist, zum Schreiben oder gegebenenfalls auch ein Execute-Recht. Ja. Und wenn Sie einen Store-Befehl auf eine Adresse machen, bei der die entsprechende Seite oder das entsprechende Segment kein Write-Recht hat, dann wird der Store-Befehl eine Exception der MMU auslösen. Und genauso natürlich, wenn kein Execute-Recht da ist, dann würde ein Programm-Counter, der da rein zeigt und der dann natürlich eine Befehlsholphase auslöst, würde eben auch zu einer Exception, zu einem Trap führen und das Betriebssystem würde eingreifen. Segmente sind natürlich im Gegensatz zu Seiten von variabler Größe. Sie sind auch von dynamischer Größe. Sie können Segmente in aller Regel auch verlängern und deswegen brauchen Sie natürlich zusätzliche Verwaltungsdaten im Segmentdeskriptor. Sie brauchen also vor allem die Segmentlänge, um überhaupt überprüfen zu können, ob über die Segmentgröße hinaus zugegriffen wird. Das Problem haben Sie bei der Seitenadressierung nicht. Ja? Wenn eine Seite 4K groß ist, dann sind ja nur 12 Bit von der Adresse, der Offset. Ja? Und mit 12 Bit können Sie über die 4K nicht rausadressieren. Ja? Also das Problem existiert überhaupt nicht, dass Sie darüber raus könnten. Ja? Und dann haben Sie noch das Problem, wenn Sie Segmente verlängern wollen, in welche Richtung wird es denn eigentlich verlängert? Ja? Beim Datensegment, wenn Sie im Rahmen von der Verlängerung vom Heap, also beim malloc, verlängern wollen, dann müssen Sie nach oben verlängern. Wenn Sie den Stack verlängern wollen, müssen Sie nach unten hin verlängern, weil der Stack ja von hinten nach vorne wächst. Also auch das muss bekannt sein, wenn eben ein Segment vergrößert wird, in welche Richtung wird es denn vergrößert. Die Deskriptoren für diese Segmente oder die Seiten, die werden letztendlich üblicherweise beim Laden des Programms natürlich aufgesetzt. Da wird die Page-Table und Segment-Tabelle initial erstmal aufgesetzt. Und dann muss es natürlich auch während der Laufzeit immer wieder angepasst werden, beispielsweise wenn eben eine Seite ausgelagert wird und wieder eingelagert wird oder wenn Sie eben Speicher nachfordern. Ja. Bei Freigabe von Arbeitsspeicher prinzipiell auch, bloß üblicherweise wird der Speicher eigentlich nicht mehr freigegeben, denn gerade wenn Sie im Rahmen von Malloc Speicher belegen und mit Free wieder freigeben, dass Sie die ganze Page wieder frei haben, ist eventuell gar nicht gegeben. Ja? Sie fordern ja kleine Elemente an und geben kleine Elemente frei. Dann ist also der Standardfall eigentlich schon, dass irgendwo kleine Trümmer in so einer Page dann doch noch belegt sind. Und bevor Sie das dann noch ordentlich mitverwalten, also die Überlegung, wann ist die Page wirklich frei, wann kann ich sie frei dann auch zurückgeben ans Betriebssystem, das ist eigentlich zu aufwendig. Und dann sagt man, okay, solange der Prozess läuft, behält er Pages, die er mal angefordert hat, dann auch. Was natürlich dazu führen kann, wenn Sie immer wieder mal einen Malloc machen und vielleicht auch beim Freigeben das nicht ordentlich machen, dass der Prozess immer weiter wächst. Ja. Gut, ja, und die Deskriptoren sind dann zu einer Tabelle zusammengefasst. Jetzt haben Sie natürlich ein Problem, ne? Wenn Sie so eine Page-Table haben, dann müssen Sie ja eigentlich bei jedem Speicherzugriff, bei jedem Load- und Store-Befehl, müssen Sie ja zur Umsetzung der virtuellen Adresse oder der logischen Adresse auf die physikalische Adresse, brauchen Sie den entsprechenden Deskriptoreintrag aus der Page-Table. Das heißt, Sie müssen eigentlich erstmal auf die Page-Table zugreifen, die ja auch im Speicher liegt, um überhaupt zu wissen, wie die Adressumsetzung ist. Das bedeutet, jeder Speicherzugriff bedeutet eigentlich zwei Speicherzugriffe. Ja? Den Zugriff auf die Umsetzungstabelle und dann den Zugriff auf den physikalischen Speicher. Das würde natürlich alles sehr teuer machen und deswegen, ja, was macht man an der Stelle? Man baut einen Cache. Ja? Und zwar, die MMU hat einen Cache und in diesem Cache speichert die MMU so die aktuell benötigten Seitendeskriptoren zwischen, um sehr schnelle Umsetzungen machen zu können. Und dieser Cache ist an der Stelle als vollassoziativer Speicher typischerweise ausgelegt. Das heißt also, an diesem Speicher legen Sie am Eingang die logische Adresse an und für den Fall, dass der entsprechende Seitendeskriptor in diesem Translation Looker Sidebuffer liegt, bekommen Sie quasi in einem Takt auf dem Ausgang dann die physikalische Adresse. Ja. Vollassoziativer Speicher ist natürlich von der Verdrahtung her, von der Hardware-Komplexität her sehr komplex aufgebaut, was zur Folge hat, dass diese TLBs nicht besonders groß werden können. Ja. Also typischerweise haben die, ich weiß gar nicht, wie viele Einträge die so haben, also irgendwo vielleicht so 64 oder so irgendwo in der Größenordnung. Also es ist nicht beliebig viel. Ja. Was aber eigentlich im Normalfall auch reicht, weil die Arbeitsmenge von dem Prozess ist nicht so arg groß. Was brauchen Sie denn? Im Stack brauchen Sie typischerweise eine Page. Ja. Denn der Stack-Frame, und Sie wissen ja jetzt, wie Stack-Frames aufgebaut sind aus den Übungen in dieser Woche, der Stack-Frame von einer Funktion, gut, wenn Sie riesige Arrays drin haben, kann das schon mal größer werden wie eine Page. Ja? Aber dass also wirklich ein Stack-Frame, dass die Menge der lokalen Variablen mehr wie 4K ist, ist eigentlich eher die Ausnahme. Also es sei denn, Sie haben Arrays drin. Also Standardfall, der ganze Automatic-Datenbereich, eine Page. Die Daten, die globalen Daten und die Static-Daten, also die... Da ist es schwieriger, ja. Also die liegen ja irgendwo im Datensegment. Sie haben vielleicht Static-Daten der gerade arbeitenden Funktion, die liegen sicherlich irgendwo beieinander. Irgendwelche weiteren auf das Modul, Sie sollen ja modulbeschränkte Daten haben, Sie dürfen ja keine globalen Variablen verwenden, ne? Die aufs Modul beschränkten globalen Daten, die wird der Compiler auch am Stück hinlegen. Die sind auch nicht beliebig verstreut. Das heißt also, während Sie quasi in einem Modul arbeiten, können Sie davon eben auch ausgehen, dass Zeugs liegt beieinander. Ja, das ist auch ein weiterer Grund, weshalb es absolut nicht gut ist, mit beliebig verstreuten globalen Daten zu arbeiten. Denn wenn Sie also auf irgendwelche Daten von einem anderen Modul zugreifen, ist die Chance, dass die in einer anderen Page liegen, dass die Seite eventuell eingelagert werden muss oder eben auch, dass der entsprechende Eintrag im TLB nicht da ist, relativ groß und das bremst dann Ihr Programm auch. Ja, das heißt also, je mehr Lokalität Sie haben, desto schneller ist auch ihr Programm in der Ausführung, weil eben solche Mechanismen wie Caches, TLBs und so weiter eben sehr effizient arbeiten können. Also auch das ein Grund, da auf sowas zu achten. Ja. Diese Caches sind letztendlich auch der Grund, weshalb Prozesswechsel im Gegensatz zu Threadwechseln so wahnsinnig teuer sind. Ja. Wenn Sie einen Threadwechsel machen, bleiben Sie im gleichen virtuellen Adressraum. Ja. Ein Threadwechsel ist insofern aber trotzdem unangenehm, weil durch einen Threadwechsel setzen Sie sicher typischerweise natürlich in einer anderen Funktion auf. Das heißt also, die Lokalität des Programmcounters wechselt und Sie haben natürlich auch andere lokale Daten. Aber das sind im Prinzip ähnliche Kosten wie beim Funktionsaufruf, ja, aber innerhalb eines Adressraums. Ja. Aber wenn Sie den Adressraum wechseln, dann tauschen Sie ja die komplette Page-Table aus. Ja, und dann müssen Sie im Prinzip den zugehörigen Cache flushen und neu aufbauen. Das heißt, dass nach dem Prozesswechsel alle weiteren Zugriffe auf Code, Daten, Stack, Segment führen erstmal natürlich zu einem TLB-Miss und es müssen die entsprechenden Seitendeskriptoren aus dem Hauptspeicher geholt werden. Das heißt, das bremst das Anlaufen des neuen Prozesses durchaus auch nochmal um einige Faktoren aus. Ja. Sie haben ja zwischen Level 1 Cache und Hauptspeicher schon irgendwo, reden wir da, von wenigen Zyklen, sagen wir 4 bis 8 Zyklen bis zu ein paar hundert Zyklen. Also das bremst Ihnen einfach aus beim Prozesswechsel. Ja. Ja. Das heißt also, das Auswechseln der Tabelle, das ist nicht der Akt. Ja. Sie wechseln letztendlich ja eigentlich nur dieses Basisregister aus. Das ist ein Pointer, ja, in einem Register. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Aber der Folgeschaden durch die darauf folgenden Cache-Misses, und es ist ja nicht nur TLB, der Level-1-Cache ist typischerweise ja auch der Cache logischer Adressen. Das heißt, der wird auch ungültig dadurch. Letztendlich das Kaputtmachen des Caches durch einen Prozesswechsel, das sind die eigentlichen Kosten, die dann entstehen und die eben doch große Faktoren Zeit kosten. Und das ist auch ein Grund, weshalb eben Threads eben leichtgewichtiger sind, ja, deutlich leichtgewichtiger wären eben die schwergewichtigen Prozesse. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich für jeden Prozess eben so eine riesen Page-Table brauchen. Ja? Und wenn sie weitere Threads innerhalb von dem Prozess haben, brauchen sie die nicht. Ja? Ein Thread erzeugen, müssen sie keine neue Page-Table anlegen. Ja? Da brauchen sie bloß ein paar kleine Verwaltungsstrukturen. Ein Fork ist teuer. Ja? Ja? Und insofern ist also so diese Idee, was wir bisher so gemacht haben, oder die initiale Vorgehensweise, auch wenn Sie einen Server, einen Netzwerkserver bauen, ja, dass der ein Accept macht, dann macht er einen Fork und der Kindprozess bedient die Verbindung. Ja. Das können Sie schon machen, wenn Sie so ein bisschen was machen. Ja. Aber also, wenn Sie Google bauen wollen, dann brauchen Sie damit nicht anfangen. Ja. Also das, ja, wenn Sie da jedes Mal riesige Page-Tables duplizieren wollen, also das wird nichts. Ne. Also da werden Sie nicht glücklich mit. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, also doch in der einen Übungsaufgabe, hatten wir jetzt schon eine Übungsaufgabe, die mit Threads und, die kommt noch. Die letzte Übungsaufgabe, die arbeitet dann mit Threads und den Socket-Verbindungen. Ja. Weil das letztendlich typischerweise natürlich das Bessere ist, ja, dass Sie also eine Verbindung annehmen und dann haben Sie einen Thread, der Sie die Verbindung bedient. Ja. Damit kann man natürlich wesentlich effizienter arbeiten. Gut, sonst ist dazu eigentlich nichts mehr großartig weiter zu sagen, was ich nicht schon gesagt hätte. Gut, virtueller Adressraum ist ja dann die nächste Stufe. Das bedeutet jetzt, also wir abstrahieren nicht nur von der Adressierung her vom physikalischen Speicher, sondern auch noch von der Größe und auch dem Ort des verfügbaren Speichers. Das heißt also, nicht benötigte Programmteile können wir jetzt auslagern auf den Hintergrundspeicher, zum Beispiel auf die Festplatte. Man könnte im Endeffekt auch, man kann noch einen Schritt weiter gehen, man kann sagen, Teile des Adressraums liegen auf einem anderen Rechner und wenn ich darauf zugreife, dann wird halt eine Netzwerkkommunikation angeleiert und die Daten werden vom anderen Rechner geholt. Auch sowas kann man machen. Ja. Wird natürlich dann durchaus teuer, ne? Eine Inter-Rechner-Kommunikation liegt ja auch im Bereich von in der Regel Millisekunden und damit irgendwo so ein Faktor Million langsamer wie so eine direkte Interaktion auf der CPU. aber kann für verteilte Anwendungen im Einzelfall durchaus mal sinnvoll sein. Ja. Der wesentliche Punkt ist, wenn Sie also auf ausgelagerte Programmteile, Daten oder Code zugreifen, dann lösen Sie den Trap aus, weil in der Page-Table steht einfach drin, die entsprechende Page ist nicht da. Ja. Und dann wird das Betriebssystem involviert, aber das Betriebssystem sagt jetzt nicht nur quasi kaputte Adresse, Abbruch, sondern das Betriebssystem stellt fest, oh ja, ich weiß, wo ich diese Daten herbekomme und lagert die Daten ein und wenn es das gemacht hat, wird die entsprechende Page-Table in Ordnung gebracht und dann wird letztendlich der entsprechende Maschinenbefehl wiederholt und der Zugriff dann wiederholt und dann funktioniert er eben auch. Dafür brauchen wir natürlich zusätzliche Attribute im Seiten- oder im Segmentdeskriptor, damit das eben transparent für den zugreifenden Prozess machbar ist. Das heißt, wir brauchen ein Bit, das sagt, ob das Segment da ist oder die Seite da ist. Das ist das sogenannte Present-Bit oder Anwesenheits-Bit. Wenn es auf 0 ist, dann ist die Seite ausgelagert, es wird ein Trap ausgelöst und es wird eingelagert. Nach der Einlagerung wird die entsprechende Adresse des Seitenrahmens eingetragen oder die Segmentbasisadresse und das Bit wird auf 1 gesetzt und der Befehl wird wiederholt. Wenn das Bit schon auf 1 gesetzt ist, dann wird einfach der Befehl normal aufgerufen und ja. Und wenn eben ausgelagert wird, dann wird es auf 0 gesetzt. Man kann damit noch mehr Sachen machen, man kann also irgendwie, wenn man mehr wie ein Bit hat, kann man Zeitstempel daraus generieren und solche Sachen, da kommen wir aber später nochmal drauf. Gut, wenn dieses Present-Bit auf 0 gesetzt ist, dann ist natürlich der Behandlungsaufwand eventuell schon wirklich beträchtlich. Ja? So, und da kommt jetzt ein Beispiel, das will ich nicht im Einzelnen durchziehen. Wosch hat hier so mal den Worst Case formuliert, also so quasi, wenn im Rahmen von einem Maschinenbefehl, ja, dass da bis zu 7 Page Faults passieren könnten. Ja? Das ist natürlich völlig unrealistisches Szenario. Aber sagen wir mal, 2 Page-Faults können natürlich schon passieren. Ja? Also das, denke ich, ist das realistische Szenario. Sie greifen auf einen Program-Counter zu, also Sie springen in irgendeine Funktion. Ja? Diese Funktion liegt im Bereich des Textsegments in einer Seite, die gerade ausgelagert ist. Dann wird natürlich für den Befehlsholzyklus wird ein Page-Fault ausgelöst. Der Befehl ist dann geholt und einer der Operanden zeigt auch noch auf einen Datenbereich, der ausgelagert ist. Dann muss natürlich beim Zugriff auf den Operanden nochmal eine Seite geholt werden. Dann haben Sie also sagen wir, dass 2 Page-Faults im Rahmen von einem Befehl passieren. Das ist zwar auch blöd laufen dann, aber das kann durchaus mal passieren. Ja? Und was Wosch hier in dem Szenario ausgearbeitet hat, wäre, dass also im Prinzip wirklich bei jeder Kleinigkeit ein Page-Fault passiert. Also das ist nicht realistisch und ich will es jetzt auch aus Zeitgründen nicht im Einzelnen durchexerzieren. Aber damit man überhaupt mal abschätzen kann, was es bedeutet, wenn man sowas hat, kann man mal so ein paar Berechnungen machen. Wenn wir also sagen, wir haben eine Physical Access Time, PAT, von 50 Nanosekunden, ja. Und wir haben 10 Millisekunden mittlere Zugriffszeit auf eine Festplatte, das wäre quasi die Page-Fault-Time, wenn also eine Seite nicht da ist. Ja? Und wir haben eine Wahrscheinlichkeit vom Seitenfehler vielleicht von 1%, also P ist 0,01, dann hätten wir eine Effective-Access-Time eben nach dieser Formel und da käme also irgendwas wie 0,1 Millisekunden raus, wenn man das ausrechnet. Ja? Was also im Prinzip bedeutet, dass so ein Einzelzugriff eben effektiv dann ein Faktor 2000 langsamer wäre. Ja. Von dieser Wahrscheinlichkeit ausgehend. Jetzt ist es natürlich so, ich habe ja nicht bei jedem Zugriff auf den Speicher dann einen Page-Fault, sondern wenn ich dann mal einen Page-Fault hatte, dann liegen ja die, also nehmen wir an 4K Seitengröße, ich habe auf einen Byte zugegriffen, ja, das ist dann mit dieser Wahrscheinlichkeit, habe ich dann eben im Mittel so eine Zugriffszeit, aber auf den quasi über einen größeren Speicherbereich sieht es natürlich anders aus. Da habe ich dann, wenn ich dann wirklich die mittlere Zugriffszeit auf den Hauptspeicher betrachte, dann muss ich natürlich sagen, okay, für Größe der Seite minus 1 habe ich natürlich die physikalische Speicherzugriffszeit und nur einmal für ein Byte letztendlich habe ich die unter der Wahrscheinlichkeit, dass die Seite da ist oder nicht, diese effektive Zugriffszeit. Und wenn man das nochmal ausrechnet dann, mit diesen Daten, dann kommt man letztendlich so auf eine mittlere Zugriffszeit beim Speicher auf 6 Mikrosekunden, was natürlich gegenüber den 50 Nanosekunden auch noch eine ziemlich üble Angelegenheit ist. Also das ist immer so ein Faktor 120 schlechter. Bei einer Seitengröße von 4K und einer Wahrscheinlichkeit von 1%, dass man mal ein Page-Fault haben. Ja, aber auch das zeigt einem natürlich schon, ja, also virtuelle Adressräume sind durchaus gut und toll, weil wir einfach mehr in unseren Speicher reinbekommen, wie wir Speicher haben. Aber natürlich, wenn man überlegt, was das kostet, ja, eben Faktor 100 bis zigtausend, dann ist das natürlich unter gewissen Anwendungsszenarien eine durchaus problematische Angelegenheit. Ja. Das heißt also, insofern sind Seitenfehler ein Stück weit schon transparent, was so die Programmierung angeht. Aber wenn wir zeitliche Aspekte dazu reinnehmen, dann sind sie überhaupt nicht transparent. Ja. Und es ist einfach die Frage, was für eine Art von System haben wir eigentlich, was für eine Art von Anforderungen haben wir, können wir diese zeitlichen Aspekte überhaupt tolerieren oder nicht? Und gerade im Rahmen von Echtzeitsystemen kann man sie typischerweise nicht tolerieren und muss natürlich sehen, dass man das entweder ausschaltet oder über spezielle Systemaufrufe, also unter Unix gibt es ja sowas wie das M-Advice, wo man dann auch, oder M-Log, wo man dann auch Speicherbereiche im physikalischen Speicher locken kann, also sperren kann und sagen kann, also liebes Betriebssystem, aber diesen Speicherbereich darfst du nicht auslagern, ja? Weil da kann ich also diese Zeiten von Page-Faults nicht verkraften. Gut, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Bei den Adressräumen, wir haben mehrere Ebenen von Adressräumen. Wir haben physikalische Adressräume, wo ungültige Adressen zum Busfehler führen und gültige Adressen funktionieren. Eventuell gibt es aber geschützte Speicherbereiche. Dann haben wir logische Adressräume, die enthalten gültige Adressen. Wir haben Zugriffsrechte, die dann Gültigkeitsbereiche abstecken. Und die Prozesse sind in ihrem Programmadressraum auch isoliert. Das heißt, ich kann nicht auf irgendwelche fremden Adressen zugreifen. Da komme ich nicht ran. Ja? Und der virtuelle Adressraum enthält letztendlich flüchtige Adressen. Im Endeffekt ist die Bindung zwischen den logischen und den physikalischen Adressen nicht fest, sondern sie kann zur Laufzeit aufgebrochen werden, Sachen können ausgelagert werden, es können wieder eingelagert werden an andere physikalische Adressen und es muss nur der Seitendeskriptor angepasst werden, um das wieder in Ordnung zu bringen. Die Abbildungen sind irgendwelche Datenstrukturen, die eben diese Adressraumteile beschreiben. Die speichern die Attribute von Seiten oder Segmenten, sowas wie eben Relokationsdaten, also wo ist das ganze Ding, welche Zugriffsrechte habe ich, unter Umständen auch Statistiken darüber, wie oft wurde zugegriffen, um eben auch zu steuern, was lagere ich aus und wie darf ich eben darauf zugreifen. Ja. Es werden Seiten fester Größe auf gleich große Seitenrahmen abgebildet oder es werden Segmente variabler Größe auf irgendwelche physikalischen Speicherbereiche, die dann aber am Stück liegen müssen oder auch wieder auf Seitenfolgen abgebildet. Ja, und diese Abbildungstabellen fassen eben diese Deskriptoren zusammen und dieser Translation Looker Sidebuffer ist im Prinzip ein Cache für die gerade benötigten oder gerade in Bearbeitung befindlichen Abbildungen, denn ohne Cache wäre eben die Adressumsetzung nicht effizient machbar. Ja, ich muss ja letztendlich bei jedem Speicherzugriff muss ich ja so eine Adressumsetzung machen. Ja. Also ohne Hardware-Verdrahtung wäre sowas überhaupt nicht realisierbar. Gut. Und Zugriffsfehler sind ja ein Stück weit intransparente Eigenschaften, weil man halt vor allem aufgrund der Zeit eben dann doch merkt, dass da was passiert ist. Ja. So. Resümee nochmal, wir haben also statische oder dynamische Arbeitsspeicherverwaltung darüber gesprochen. Die Fragmente sind also dann, diese Bereiche sind eben Teile von logischen oder virtuellen Adressräumen. Prozessadressräume sind im Fall von physikalischer Adressierung ein lückenhafter, echter Hauptspeicher. Im Fall von logischer Adressierung ein lückenloser. Wobei das mit dem lückenlos muss man ein bisschen vorsichtig sein. Von der Adressierung her ist er lückenlos, aber er enthält dann natürlich, auch der logische Adressraum enthält dadurch Lücken, dass gewisse Adressen einfach nicht auf physikalische Adressen abgebildet werden und die MMU dann im Endeffekt natürlich auch eine Exception auslöst, also ein Trap auslöst und kein Zugriff möglich ist. Gut. Und dann in der nächsten Vorlesung werden wir uns dann damit beschäftigen, ja, wie legen wir Fragmente überhaupt im Speicher ab, wann laden wir sie und wie ersetzen wir sie, wenn es denn nötig ist. Gut, so, soweit für dieses Jahr. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtszeit, vielleicht auch ein paar nicht Uni-belastete Tage. Kommen Sie gut ins nächste Jahr und wir sehen uns dann in der zweiten Januarwoche wieder. Bis dann.